Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Help Me Find Good Coffee.
Heute mit einem Spezialgast. Dann leg mal los.
Ja. Zuerst muss ich sagen, unseren Gast, wir kennen ihn schon, also er ist uns vertraut in einer gewissen Hinsicht. Wir sehen uns fast täglich, deswegen müsst ihr euch jetzt nicht wundern, wenn wir ein bisschen leger und ungezwungen miteinander sprechen. Daniel, ich habe mir deinen Namen so gemerkt, Daniel Kaffeesatz, aber tatsächlich wird das Kolumbianische ausgesprochen. Ne? Ich probiere es mal. Cabezas mit einem weichen S und einem scharfen S am Ende.
Nee, es ist schon richtig, ja.
Ja, siehst du.
Jetzt sag du mal den Namen.
Cabezas.
Ja. Cabezas, okay. Cabezas, also das Z tatsächlich wie ein
ja,
Z.
Ich sage das so, weil das ist so ein bisschen mit deutschem Akzent. Aber auf Spanisch wäre Daniel Cabezas. Das
ist aber jetzt, ja, hast du es gerade gehört, was er gesagt hat? Auf Spanisch?
Nee, ich habe
keinen Unterschied gemerkt.
Ich habe schon bald.
Also ich bin im Moment und du bist wieder weiter, aber ist okay.
Ich wollte nämlich jetzt einfach mal fragen.
Du lässt mich hier ein riesen Ding vorbereiten.
Ist so eine Frage eingefallen. Ist das so ein Müller-Meyer-Name oder ist das ist nicht so weit verbreitet?
Nee, es ist gar nicht so typisch.
Also es ist kein Lob.
Also Daniel schon, aber Cabezas nicht so viel. Cabezas.
Ja. Also und jetzt interessiert unsere Hörer natürlich brennend, warum bist du hier in unserer Sendung? Oma. Warum ist der Daniel hier? Erklär mir das mal. Weil sonst sind wir ja als Zweierteam. Ganz selten machen wir Interviews. Was verleiht uns die Ehre, Daniel Cabezas hier begrüßen zu dürfen?
Ja, der Daniel hat sich uns ja geoutet als Röster und Kaffeekenner. Ja? Mhm. Und da wir keine Kaffeekenner sind
und keine Röster,
aber trotzdem über Kaffee reden, Ist natürlich eine willkommene Steilvorlage.
Es ist eine Ehre für uns, dass du heute da bist, erstmal.
Dankeschön.
Es bringt eine gewisse Spur Professionalität in dieses Projekt.
Nach 70
Folgen. Gut, schön. Also Daniel, du bist Röster.
Ja, genau.
Röster und Kaffeekenner.
Halt,
Entschuldigung. Was?
Damit fängst du nicht an. Das Rösten ist ja nicht der Anfang, oder?
Nee, nicht unbedingt, aber es ist ein Teil von der Beruf. Wenn man Barista ist, kann man Röster sein oder nicht.
Ja, klar. Fängt's an.
Okay, jetzt pass auf. Jetzt kommt eine Sache, die weiß ich gar nicht. Du weißt schon alles, oder wie? Ich weiß noch gar nicht.
Ich weiß aber,
ich frage einfach nur mal rein.
Das fängt doch ganz woanders an.
Wo fängt es denn an?
Wo fängt es an?
Also
so wie jeder Beruf kannst du so ein bisschen oberflächlich kennen und dann ein bisschen vielleicht ein bisschen studieren, ein bisschen mehr in die Materie kommen, aber man lernt zuerst vielleicht Barista zu werden, über die Welt von Kaffee. Woher kommt die Kaffee? Was für eine Varietät gibt es? Wo wird das gepflanzt? Warum gibt es einen Unterschied? Und so alle diese ganzen Kenntnisse. Dann kann man ein bisschen mehr über den Prozess von Fermentation oder Röstungsprofile, was bedeutet das? Und dann, klar, wie machst du oder wie ist der Ausschank? Wie machst du deinen Kaffee? Wie ist die Zubereitung? Warum gibt es verschiedene Rezepte oder Methoden? Und klar, es gibt Leute, die werden ein bisschen mehr spezialisiert auf nur Röstung. Ja, andere sind mehr so in der Art Latte, also mehr diese Figuren mit dem Milch zu machen. Andere sind pure Barista, zum Beispiel mit Espresso. Andere sind in der Filtermethode dann so Fach geworden. Und dann, klar, gibt es verschiedene Tiefpunkte, wo du eigentlich ein bisschen Experte bist.
Aber was ich eigentlich meine, ist, du bist ja nicht morgens irgendwann aufgewacht und hast gesagt, so jetzt werde ich Barista.
Ja, nee, bei mir war ganz anders. Also ich bin Barkeeper. Und ist 2012 in Kolumbien geworden.
Genau, das wollte ich noch dazu sagen, das habe ich vielleicht gar nicht erwähnt, sorry, dass ich dich schon unterbreche. Ja. Aber deine Stimme verrät dich ja, du hast einen südamerikanischen Dialekt, Akzent, ne? Nicht den Akzent. Ja. Also du bist Kolumbianer.
Genau.
Du kommst aus dem, nicht mehr, den hat er jetzt nur noch, weil es sein Profil...
Achso, du kommst aus einem Kaffeeland, nicht so wie wir. Ja?
Genau. Also ich komme aus Kolumbien, ich bin in Kolumbien geboren und ich bin in Deutschland seit 2013. Genau, aber davor hatte ich schon eigentlich eine Barkeeper-Bildung gemacht in Kolumbien. Habe ich auch als Barkeeper gearbeitet in ein paar Bars und Clubs. Und dann, als ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich weiter als Barkeeper gearbeitet. Und erst in 2015 bin ich Barista geworden. Habe ich dann in Kolumbien ein paar Kurse gemacht. so extra, weil klar, vom Kaffee-Welch hatte ich schon ein bisschen in der Barkeeper-Bildung gehabt, aber so tief nur Kaffee habe ich erst in 2015 gelernt.
Für hier?
In Kolumbien, aber danach hier auch mit den anderen Kaffee- oder
Brotchef. Wie ist es in Kolumbien? Weil ich stelle mir das vor, also Kolumbien, das ist ähnlich wie mit Wein vielleicht in Deutschland, das ist viel präsenter.
Ja, oder Kaffee? Ja. Jetzt in den letzten 10 Jahren noch mehr und noch mehr gibt es.
Ja, aber du lebst ja auch da irgendwie, also gibt es ja Kaffeeplantagen, oder?
Ja, natürlich.
Also das heißt, du siehst es eigentlich, also ich sehe, ich war noch nie in einer Kaffeeplantage. Ich habe eigentlich noch nie Kaffee so in echt wachsen sehen. Ne?
Und okay.
Das ist wahrscheinlich anders als du. Du hast also eine ganz andere Beziehung.
Das ändert sich ja, wenn wir ihn dann auf seiner Plantage
besuchen. Ja, genau. Also in Kolumbien gibt es natürlich mehr Plantage auf dem Berg. Ja, und dort ist mein Bruder, er ist auch Barista, auch Roster, und dann, er hat mit mir sozusagen dieses Projekt angefangen, er hat dort jetzt 3 Cafés, aber er besucht dann die Farm, die ganze Kaffeebauern, die ganze Fincas, und er wählt die Kaffee aus, was er mir schicken würde, und sozusagen, wir haben keine eigenen Fincas, aber wir besuchen die Leute, haben wir schon die Beziehungen da gebaut, weil normalerweise gibt es Kaffee in Eje Cafetero in Kolumbien, in ein paar, sozusagen 3 große Bundesländer in der Mitte, wo die höchsten Berge sind. Aber gibt es natürlich auch Nordkolumbien oder Süden, zum Beispiel in andere Städte, die ein bisschen kälter sind, weil ein bisschen über Meeresspiegel ein bisschen höher sind. Und da gibt es auch sehr, sehr gute Kaffee. Deswegen überall in Kolumbien fast kann man schon Kaffeeplantage finden.
Und? Das ist ein riesen Vorteil gegenüber denen, die hier jetzt Röster sind, die jetzt zwar auch immer sagen, wir haben
in Kontakt.
Die suchen natürlich ab und zu mal für 2 Wochen ihre Farm, von der sie beziehen, um dann zu sagen, hey, da haben wir eine direkte Verbindung und so weiter und so fort. Aber du hast ja mit deinem Bruder sozusagen eine Präsenz, die können
wir
ja nicht haben. Ja?
Genau.
Weil das wenn der deutsche Röster wieder weg ist, kann es schon wieder ganz anders aussehen. Ja?
Ja, genau. Also mit meinem Bruder beherrschen wir die ganze Kette vom Kaffeebauern bis hier in der Verpackung.
Ja. Beherrscht die?
Kann man sagen,
also mit komplett. So richtig Gewalt, oder?
Ja, kann man sagen, mit richtiger Gewalt. Also keiner kann das verneinen. ja, eigentlich schon, dass du sozusagen Kontrolle hast über alles in den Kaffeebauern, welche Bohnen willst du sozusagen haben, welche Fermentationsprozess, und dann dort zu testen, in der Finca direkt sozusagen. Die haben auch Rösterei in der Finca oder einfach die Möglichkeit, diese Cupping zu machen. Und dann kannst du schon auswählen, eigene Profile entwickeln lassen und sagst du, okay, diese Sorte ist gut, aber wenn ich dieses Profil habe oder diese, dann machen einen Vergleich und kann man sagen, okay, so ist es besser. Die war interessant, aber die Entwicklungsprozess war nicht so gut. Ja, und da kann man schon eigentlich eigene Sorten auswählen. Dann kannst du selber nehmen und dann schick mir. Es ist zu den Export und Import auch, dass wir Kontrolle haben. Und dann bekomme ich hier, ich mache eine extra auch Selection, Auswahl von Bohnen. Und dann ich roste selber, dann ich kontrolliere auch das auch, dass die Temperatur oder die Profile genauso sind, wie ich denke, so muss sein. Und mein Bruder auch dieses Konzept, das ist kaputt. Der Kaffee sollte nicht sein, nicht verbrennen.
Ja. Genau. Ihr habt dann beide auch den gleichen Geschmack? Also, oder ist dein Bruder, also unterscheidet ihr euch dann so ein bisschen, dass dein Bruder sagt, ja, lass uns mal das und das probieren und du sagst, nee, ich möchte lieber so?
Trinkt man ja in Kolumbien anders den Kaffee als jetzt hier in der europäischen.
Oder schmeckt vielleicht auch anders?
Ich glaube, das hat viel mit der Person zu tun, je nachdem, wie anspruchsvoll du bist. Ne? Und ich würde sagen, mein Bruder hat noch ein bisschen mehr Erfahrung als ich, als Cupping. Ja, die sensorische Sinne hat er noch besser verfeint. Er kann viel besser eine Beschreibung geben, auch mehr Erfahrung, auch mehrere Kaffeesorten probiert, und er ist dort voll involviert mit allem. Deswegen glaube ich, kann er sogar krasse Kaffees mehr besser entdecken. Und bei mir ist es so, ich versuche bei den Leuten diese Wow-Effekt zu finden, wenn der Kaffee richtig gut ist. Und manchmal ist es nicht unbedingt der teuerste Kaffee, sondern dass der Prozess clean ist, dass der Röstung passt, dass es gute Entwicklung hat und dann die Zubereitung. Weil manchmal kannst du einen richtig guten Kaffee oder teuer haben und dann verkackst du, wenn du zum Beispiel so heißes Wasser hast oder so fein und es schmeckt einfach nicht. Ja, könnte sein. Zum Beispiel eine fermentierte Kaffee, der vielleicht so weinige Noten hat und einfach sehr, sehr gewürzt, wenn du ein bisschen Zucker oder andere Zutaten drin machst, kannst du das verkacken und kann nach Seife schmecken. Es ist nicht so geil. Deswegen es ist interessante Sache, so wie die Weinwelt oder die Gin. Es ist vielfältig. Ja.
Nehmt ihr Einfluss auf die Farmen insofern, dass ihr jetzt sagt, ich meine, viele sagen ja, hier in Deutschland ist ja immer dann so, man will Fairtrade, man sagt ja, bei uns auf den Farmen, da werden die Bauern gut bezahlt und so weiter und so fort. Das ist ja hier ganz wichtig, dass man hier sozusagen nicht ein Ausbeuter ist. Ja? Deswegen schreibt das jeder sich ja sozusagen auf seine Webseite drauf. Nehmt ihr bei euch, ist es ein Thema, wenn ihr bei einer Farm kauft, dass ihr euch anschaut, wie sind die Arbeitsbedingungen und wie sind die Bezahlungen und so weiter?
Das ist sehr interessant, weil alle diese Siegel, was wir hier in Europa finden, sind genau, um dieses Vertrauen zu den Kunden zu geben oder anzubieten, weil die nicht dort sind und nicht so viel über diese Welt kennen. Genauso wie zum Beispiel ein Medikament kaufst. Ja, guckst du, wer ist die Labor, woher kommt das, China oder deutsche Labor, und mach einen Unterschied. Und bei diesem Fall von dem Kaffee, es ist sehr besonders, weil bei der Specialty Coffee Branche, damit es schon eine Specialty Coffee kategorisiert würde und Punkte hat und alles, es ist schon inklusiv das Fairtrade, es ist schon inklusiv, dass besser als Bio ist, weil es gibt viele Bio-Kaffees in Deutschland, die nicht lecker sind, die nicht gut sind. Da verspricht ja keine gute Qualität, nur das Bio ist vielleicht. Oder der Fairtrade hat im Gegensatz, was die Leute denken, einen Nachteil, weil zum Beispiel man erwartet, dass zum Beispiel keine Kinder mitarbeiten. Aber in Kolumbien und andere Länder, die Kaffeebauer haben und Kaffeeproduktoren sind, gibt es auch Familien mit Traditionen, wo die Kinder nach der Schule dann die Eltern helfen, weißt du? Und da bei einer Finca die Kinder nicht arbeiten dürften, weil da ist eine Kontrolle wegen einem Siegel, dann macht man irgendwie dann die Tradition kaputt, weil es ist keine Exploitation von Kinderarbeit, verstehst du, sondern nur die helfen die Eltern und die lernen mit, weil wenn die groß werden, werden auch die Finca auch weiterführen. Und deswegen nicht unbedingt der Fairtrade-Siegel bedeutet einen guten Kaffee. Manche haben, manche nicht, kann man natürlich Kaffee auch dort finden, die solche Siegel vielleicht beantragt wurden, aber es ist nicht etwas, das unbedingt in der Specialty-Coffee-Branche so anspruchsvoll ist für uns.
Wir hatten das ja schon mal in einer unserer Folgen, ja. Ja, dass wir uns das ein bisschen mal angekratzt haben, das Thema. Und da kam auch raus, dass zum Beispiel dieses Bio-Siegel manchmal einfach benutzt wird, um sogar den schlechten Kaffee zu verkaufen. Ja? Weil das, was man nicht mehr verkaufen konnte, da hat man dann investiert in dieses Siegel und dann konnte man den, hätte man sonst nicht verkaufen können, aber mit dem Bio-Siegel kriegst du noch verkauft.
Ja. Genau. Und da ist es schon eine krasse Marketing, weil der Siegel ist nicht billig. Du musst extra natürlich bezahlen, 3.000, 5.000 oder mehr, damit die eigentlich zu dir kommen und dann deine Kontrolle machen. Genauso wie eine Rösterei muss auch getrennte Säcke haben vom Bio und allem. Aber am Ende es ist nicht deswegen guter Kaffee. Hier in der Stadt gibt es 3-4 Leute, die viel über Kaffee wissen. Hier in Freiburg haben wir, würde sagen, die Ehre, dass der deutsche Roster, also der Meister, ist aus Freiburg, wohnt hier, hat einen Kaffee hier und er selber sagt, es ist schwierig zu finden, einen Bio-Kaffee, der gut ist und es schmeckt, um zu verkaufen. Klar, er hat schon eine Palette von Kunden, aber er versucht das Beste zu haben immer noch und manchmal die Leute fragen viel nach Bio und er sagt selber, Bio-Kaffee.
Dann braucht es doch da eigentlich auch eine Aufklärung.
Ja, also der Otto-Normal-Konsument denkt ja, Fairtrade oder Bio, das ist sowas wie eine Auszeichnung, aber ist es ja gar nicht. Im Prinzip ist es was, was man kaufen muss. Ja,
also sagen, du hast den normalen Kaffee,
du kaufst du
nebendran einen mit Fairtrade und Bio, welchen kaufst du? Wenn du ein guter sein willst. Ja,
ich gebe immer den Leuten ein paar Tipps, wenn die Kaffee kaufen möchten und wollen wirklich eine Qualität in dem Produkt finden, statt eine schöne Verpackung, eine gute Siegel oder eine teure Preis in den Regal von dem Supermarkt, weil sowieso im Supermarkt ist es schwierig, einen guten Kaffee zu finden. Das ist die erste Sache. Aber wenn du einen guten Kaffee suchst, mehr als den Siegel, würde ich sagen, es ist das, was zeigt dir die Verpackung am Anfang, also ohne dass du es aufmachst. Ja? Zum Beispiel, es steht drauf, woher kommt der Kaffee, es steht drauf, welche Finca vielleicht, es steht drauf, welche Sorte, Kaffeesorte, es steht drauf auch die Rostdatum, auch sehr wichtig. Richtig, ja. Und es steht drauf dann, wie würde dann zum Beispiel diese Rostumprofil gemacht. Aber es ist schon wichtig zu sehen, weil wenn ein Kaffee und wenn er steht drauf, Specialty Coffee, es ist noch nicht so sozusagen ein geschützter Satz oder Wort, aber trotzdem, wenn das steht, dann kannst du schon ein bisschen mehr erwarten und dann die Punkte auch. Aber wenn du keine Rostdatum hast, dann ist es schwierig, weil klar, warum nicht? Wenn keine Varietät steht, dann vielleicht bedeutet es, wurde gemischt mit vielen anderen und wurde verstreckt. So wie alles kann man verstrecken, das heißt, der Preis ist natürlich runter, mindestens ein bisschen robuster, nicht von allen billigen Sorten und da hast du verstreckte Bohnen. Wenn auch keine Finca draufsteht, dann du weißt nicht, woher es kommt. Ja? Und es ist kompliziert, manchmal ist schwieriger bei der gemahlenen Kaffee. Da hast du alles Mögliche drin und du weißt nicht, was du kaufst, klar. Zum Beispiel, was wir schon gesprochen haben, diese Kaffee, die nicht geeignet zum Verkaufen war, weil vielleicht nicht mehr gut ist oder viel Schimmel oder Würme, das wird einfach gemahlen und fertig. Ein bisschen Konservierungsstoffe.
Also man hört schon raus, du bist auch Fan von einfach, dass man wirklich weiß, was man trinkt, was man in der Tasse hat. Ne? Das ist, also du bist Fan von Wert. Ja, also ja. Qualität und ja, das wird,
ja. Ja, ich glaube, wenn man jung ist, kann man alles trinken, auch Alkohol. Und ein bisschen älter bist du lieber eine gute Whisky genießen, statt einfach schnell besoffen zu werden. Ich glaube, der Kaffee, es ist auch ein Luxusmittel.
Absicht, sorry.
Ich glaube, der Kaffee ist ein Luxus-Lebensmittel. Das braucht man nicht, ja, im Leben. Und wenn du Kaffee trinken möchtest, weil du denkst, okay, es ist ein Luxus, es ist ein Genuss, dann solltest du guten Kaffee kaufen. Und dafür brauchst du dann Geld, weil Qualität kostet. Wenn du das nicht hast, dann ist es eine andere Sache. Aber normalerweise, was wir nicht brauchen zum Leben, dann ist es Luxus. Und dafür sollte man schon denken, okay, kaufe ich vielleicht weniger, aber Gutes.
Das ist ja eine Riesendiskussion, haben wir auch schon oft bei uns immer wieder im Podcast hin und her geredet zwischen der Deutsche ist ja gewohnt, billig Kaffee, oder überhaupt der Europäer ist ja gewohnt, günstig Kaffee zu bekommen.
Ja,
sehr,
ja,
günstig.
Ja.
Und dieses Hinbewegen dazu, dass Qualität einen Preis hat, ja, und dass man eben von diesem... Wir kennen es ja als Deutsche so, dass den ganzen Tag ist sozusagen da die Kaffeekanne, da wird viel literweise Kaffee getrunken.
Ja. Ja.
Und das ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar und auch nicht erschwinglich, wenn die Kaffeepreise und die Qualität steigt. Ja. Und wir haben dann auch irgendwie zu der Erkenntnis, kamen wir natürlich dann auch, irgendwann haben wir gesagt, ja, also dann trinkt man wenig und gut. Und auch das Thema Wertschätzung kam natürlich daraus. Ja. Wertschätzung für die Arbeit, für das Handwerk. Ja. Ja. Kolumbianischer Kaffee.
Ihr benutzt, ich meine, du hast ja ein Projekt, also beziehungsweise du machst es ja...
Ich
meine
jetzt so richtig rein. Achso.
Ja, findest du gut?
Ja, sonst
bist du... Weil wir haben jetzt davon gesprochen, du hast einen Bruder dort und du bist hier.
Ja.
Jetzt schließe ich mal diese Verbindung. Das heißt, er schaut sich den Kaffee dort an und du röstest ihn hier, hast du gesagt?
Ja. Ja.
Und du hast auch eine Plattform, wo du das anbietest. Wie sieht denn das aus? Also, ich habe jetzt schon eine Packung von dir gesehen. Ihr habt eigentlich nur ein K draufstehen, ne?
Ja, ja.
Ist es bei jeder Sorte, die ihr verkauft, oder...
Ja, ja, das ist unser Logo, das ist unsere Marke, das ist die K und kommt von dem Wort Kolkov, weil es ist Colombian Coffee, auf Englisch sagt man Colombian Coffee, zwei Wörter, aber zusammen, es ist eigentlich nur ein Wort und dann mit K. Warum haben wir das mit K eigentlich sozusagen gemacht und entschieden? Weil wir haben da drei Sachen mit meinem Bruder dann sofort definiert und es war... Kaffee, Kolumbien und unsere Nachname. Unsere Nachname auf Spanisch ist Cabezas, auf Deutsch ist Köpfe. Alle drei
Köpfe. Wörter.
Köpfe.
Köpfe.
Die Übersetzung von meinem Nachname ist Köpfe.
Aha.
Mit K. Alle drei Wörter schreiben mit K. Mhm. Deswegen haben wir Colombian Coffee mit K gelassen. Und der Logo ist die K, genau. Vom Kaffee, von Kolumbien und von unseren Nachnamen.
Mhm. Schön. Also das heißt, du verkaufst hier kolumbischen Kaffee, nur kolumbischen Kaffee? Oder?
Genau. Wir haben uns entschieden, wir verkaufen, wir importieren, wir hosten nur kolumbianische Kaffee. Unser Hintergrund auch, es ist genau die Kaffeebauern in Kolumbien zu unterstützen, die Wirtschaft von den Kaffeebauern. Es ist so, dass Jahr hinter Jahr passiert, dass immer noch die Kaffeebauern nehmen viel Plantage von dem Kaffee weg und machen Avocado, machen die Banane, Platan oder so, weil es gibt auch eine Krise, ne? Weil normalerweise gibt es eine Föderation, ein Amt, der einfach, es ist selbstständig und kontrolliert alles, was vom Kaffee, vom Bohnen reinkommt, von, ja, zum Pflanzen oder so, und alles, was exportiert wird. Und dadurch gibt es dann diese Verlust für viele Familien, weil wenn viele Kaffee rauskommen, dann in der Börse wird die Commodity runter. Ja? Mhm. Und dieser Preis, was da steht, hoch oder runter, es ist, was diese Föderation, diese Amt bezahlt für die Kaffeebauern, die keine Möglichkeit haben, das zu exportieren. Die bringen dann die Säcke zu dem Amt, die werden so gekauft. Für den Preis, was da steht, ganz billig wie möglich, sozusagen, egal welcher Kaffee ist. Aber wenn die finden dann den Weg, einen besseren Kaffee zu pflanzen, das ist nicht nur einfach eine Pflanze zu machen und fertig, das hat auch chemische Prozesse, die du verbessern kannst mit einer verschiedenen Technologie und so, aber das passiert dann, die Leute machen schon Specialty Coffee, bessere Bohnen, andere Art von Sorte, bessere Qualität von dir aufpassen und all diese ganze Prozess kann schon von Kaffeebauern, die gebildet sind, dann verbessern und die finden dann schon eventuell den Weg, das zu exportieren oder zu Ausländern zu verkaufen, andere Leute, die schon besser bezahlen werden und die werden natürlich mehr verdienen. Das heißt, die Specialty Coffee Branche kümmert sich auch darum im Hintergrund, dass die Kaffeebauern in Kolumbien mehr und besser verdienen. Weil in dem Moment, dass du kolumbianische Kaffee kaufst, mit Fairtrade-Siegel, mit Bio-Siegel in Lidl für 10 Euro kaufst, wie viel bekommt der Kaffeebauer dort? Mhm. Ganz, ganz wenig. Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber wenn ich zum Beispiel verkaufe hier 50 Euro ein Kilo und ich kaufe die ungefähr um 20, 18 Euro, die bekommen schon mehr als doppelt, als was normalerweise an die Föderation bezahlt hätte. Und das schreibe ich nicht unbedingt auf meine Verpackung oder zeige ich, aber passiert. Und ab und zu erwähne ich das. Aber klar, weil sowieso der Kaffee ist ein Luxus und die Leute manchmal wollen die wissen oder nicht, aber alle diese Hintergrund, es ist auch schon wichtig, wie du sagst, die Wertschätzung, wenn ich in meinen Kaffee einen Barista stelle, die mehr Ahnung hat, oder ich kümmere mich, dass er eine Schulung bekommt, es ist auch Wertschätzung, genauso wie ein Koch, du bringst geile Zutaten, aber wenn er nicht kochen kann, ist es schwierig, dass die Leute auch das wertschätzen können, was er kochen kann, oder ist die kaputt sind, irgendwie, ne? Durch das schlechte Kochen. Mhm. Und genauso ist es die ganze Kette, dass die Wertschätzung da steht.
Ja. Wie schlägt sich Kolumbien mit dem, sieht man da Auswirkungen von dem sogenannten Klimawandel? Wie steuert da die Kaffeewirtschaft dagegen? Wir wissen ja, dass es...
Das ist eine sehr ernste Frage, so kenne ich dich gar nicht, Oma.
Nee, aber das ist
super. Es wird ja teilweise jetzt überlegt, ob man muss die Höhen verändern. Man muss höher gehen, man muss, es gibt die Projekte, wo genmanipuliert wird, ja, wo mit den Böden was zugesetzt wird, Flachwurzler, man geht auf andere Sorten, man robuster ist nicht so anfällig. Wie ist da in den letzten Jahren oder aktuell die Lage?
In den letzten Jahren ist es so geworden, dass dieser Klimawandel hat so gebracht, dass die Leute dann die Arabica-Sorten und die ganzen Bohnen ein bisschen höher anfangen zu pflanzen. Und in Kolumbien ist es noch möglich. Es gibt andere Länder wie zum Beispiel Brasil oder andere, die vielleicht nicht so hohe Berge wie wir haben. Und dann ist es mehr robuster dort zu pflanzen oder mehr Verluste auch manchmal wegen dem ganzen Klimawandel. Und bei uns gibt es immer noch viele Wald, ja, und dann viel Schatten und kann man auch neben anderen Bäumen dann die Kaffeeplantage haben, aber es ist trotzdem etwas positiv und negativ. Im Moment, wenn die Kaffeepreise steigen, für viele Kaffeebauern, klar, es ist super, es ist sehr gut, aber andererseits, klar, es gibt vielleicht dieses Gefühl, dass, okay, wenn ich dieselbe Menge ernten möchte, dann, klar, muss ich trotzdem mehr aufpassen und da muss man die Plantage ein bisschen höher bewegen, aber Ja, das passiert in der ganzen Welt. Deswegen ist es so, dass der Arabica jedes Mal noch ein bisschen teurer wird. Und ja, vielleicht irgendwann gibt es noch viel mehr Nachfrage, aber weniger Angebot. Also muss man schauen, wie sich alles sich entwickelt.
Wenn man sich jetzt anschaut, also was so die Klassiker-Herkunftsländer von gutem Kaffee sind.
Ja.
Wo würdest du da Kolumbien jetzt, ich meine, was gibt es da? Was sind so diese Klassiker? Sind Brasilien, hört man dann immer, was gibt es noch? In Afrika gibt es ja bestimmte Länder, die sind ganz klar, die klassischen Kaffeeländer. Ja.
Die einfach sehr berühmt sind und wegen Produzenten. Ne? Ja. Also, Brasilien ist, wenn nicht der größte, eine von den größten, die am meisten exportiert und produziert Kaffee, aber nicht deswegen ist eine von den besten. Und ich würde sagen, so in der Kategorie, wo Kolumbien ist, es ist auch Äthiopien. Also dieses Level, was die haben vom Berge, dass du einen Kaffee über 2000 Meter über Meeresspiegel pflanzen kannst, ist nicht überall möglich und gibt es auch nicht unbedingt die Konditionen dafür. Weil in Kolumbien findest du Kaffeeplantagen, die sind auf einem Berg, wo die kriegen Luft von einem Vulkan, diese Wärme, und kriegen auch von anderer Zeit von den Schnee, von den höheren Bergen. Und dieses Klima findest du nicht überall möglich. Ja? Deswegen, klar, Kolumbien, Äthiopien, dann kommt Brasilien. Ich würde sagen, in Peru gibt es auch gute Kaffees, habe ich schon ein paar probiert. In Mexiko, Honduras, in Costa Rica gibt es auch geile Kaffees. Costa Rica hat schon gute Kaffeebohnen. Und dann kommt hier in Uganda und andere Orte in Afrika. Manche haben schon gute Möglichkeiten zu pflanzen, schon was in Arabica-Richtung geht. Und viele andere, klar, haben schon viel robuster. Aber wie bei bekannt sind die Länder, zum Beispiel Italien. Italien hat keine Pflanzen, aber viele kennen die italienische Kaffee. Und es geht mehr so kulturell, was die Leute kennen. Würde ich sagen, aber ja, also Panama und alle Länder, die schon in diese tropische Richtung sind, genauso in der andere Ort, wo Afrika ist, gibt es.
Ja. Das, was du ja beschrieben hast, ich meine, das ist ja, du willst ja die Leute ein bisschen irgendwo so hinbringen,
ja.
Von diesem Otto-Normal.
Mitnehmen, abholen.
Ja, genau, also und da ist ja genau das, was du jetzt beschrieben hast. Du brauchst ja bestimmte Bedingungen, klimatische Bedingungen, und das ist von Boden bis, was du beschrieben hast, dass irgendwas in der Nähe ist, ein Vulkan und was weiß ich, Wind, alles Mögliche. Da kommen ja dann die da kommt ja eben dieses Besondere in die Bohne. Ist das der erste? Kann man aus jeder Bohne möglicherweise über das Rösten und über dieses Verfahren das rausholen, was du so gerne in einem Kaffee erleben willst? Oder braucht es diese Grundvoraussetzung von einem bestimmten Ort, um überhaupt dahin zu kommen?
Jedes verschiedene Land hat schon eine bestimmte Eigenschaft. Du hast zum Beispiel Caturra. Sorte, ja, und du kannst dieselbe Bohnen in Kolumbien pflanzen, dann in Guatemala, in Äthiopien und so, und wird natürlich nicht gleich schmecken, weil genau der Boden und Nährstoffe, was es gibt, ist ein bisschen anders, genauso wie das Klima, und das ändert. Und deswegen, wenn eine Roster kommt und sagt, hey, guck mal, ich habe diese Kaffee, diese Sorte und diese, die erste Frage ist, okay, woher kommt das? Und dann, wenn ein guter Roster ist, dann kann schon sich eine Idee haben, oh, okay, der Caturra dort, vielleicht hat mehr Süße oder mehr Säure. Und dann, er soll ein bisschen die Bohnen kennen, dann sollte er ein paar Profile versuchen zu machen bei der Rostung, und dann, er sollte, ein guter Roster ist so wie ein guter Koch, er sollte versuchen, den besten Geschmack von dem Kaffee rauszuholen in den Punkt, ohne, du kannst nicht zum Beispiel von einer Sorte, die ganz süß ist oder klein, dann florale Noten holen. Das geht nicht, verstehst du? Du musst einfach dann holen, was möglich ist von dieser Sorte. Und ja, jede Sorte hat bestimmte Eigenschaften, chemische Sachen drin, alle Nährstoffe, die es hat, Antioxidantien, Koffein, alles, aber ändert sie natürlich. Und zum Beispiel ein Geisha, eine Caturra, eine Colombia Typica, alle diese Sorten, es gibt andere, die in Labor gemacht wurden, zum Beispiel SL28. Und klar, jeder hat verschiedene Eigenschaften, genauso wie die Kirsche. Ja? dieser Prozess fängt da schon an.
Ja.
Und dann, das macht schon einen Unterschied. Und wenn ich was von dem Kaffee rausholen möchte, klar, ich könnte ein bisschen spiegeln, ein bisschen spielen mit den Säure, mit der Süße durch die Röstung. Aber trotzdem kannst du nicht sauber, ne? Der andere Geschmack, was gar nicht
diese Sorte. Das heißt aber, dass wenn ihr euch auf Kolumbien reduziert, was heißt reduziert, weil ihr sagt, hey, das ist das, wo wir unsere Sachen beziehen, unsere Kirschen, unseren Bohnen, dann ist ja da schon mal ein gewisses Grundprofil vorhanden, mit dem du dann arbeiten kannst.
Ja, und
wie würdest du das beschreiben?
Dass Kolumbien, Äthiopien und solche Möglichkeiten bietet dir eigentlich unendliche Palette von die Entwicklung von Aromen und Varietäten. Also es gibt schon krasse Sorten dort.
Also du könntest jetzt eine Blaubeere genauso wie eine Papaya rausholen?
Ja, es gibt eine Sorte, die heißt Papayo, von dem Kaffee in Kolumbien. Und es gibt auch Sorte, die sind mehr schokoladig, sind mehr süß. Ja? Und dann, klar, du könntest ein bisschen vielleicht die Trocknungsphase bei den rosten, damit du ein bisschen mehr Säure hast, also heller. Aber trotzdem, wenn du die Karamellisierungsphase schaffst, ist sie noch süßer. Und diese Möglichkeit von dieser Varietät hat mehr als die andere. Und im Endeffekt hast du in Kolumbien die Möglichkeit, viel, viel, viel zu bekommen. Also die Erde, weißt du, den Boden dort und alles. Und Erfahrung von den Kaffeebauern dort, es ist sehr groß.
Deswegen, das heißt, du bist in einer guten Lage, du hast eine Bohnenvariationen dort, die dir alle Möglichkeiten öffnen.
Ja, ich würde sagen, sehr, 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 sehr groß. Und wenn du vergleichst mit anderen Kaffee aus Äthiopien oder vielleicht auch, wie gesagt, Costa Rica, es ist schon auch lecker, aber jeder ist ein bisschen einzigartig. Ja? Also, weil wir haben diese Farbenpalette, also was im Geschmack geht, und das zeigt dir ein bisschen, wie viel ist das Potenzial von dem Kaffee. Und wir wissen vielleicht, dass Wein hat auch durch die Fermentation bis 400 verschiedene Noten, ja, zu entwickeln, zu dem Potenzial, was es hat. Bei dem Kaffee ist es fast doppelt, über 700. Deswegen kannst du hast du eine große Möglichkeit von den kolumbianischen Bohnen zu haben. Es gibt Varietäten, die zum Beispiel Europa noch nicht kennt, weil sie sind schon teuer. Zum Beispiel 80 Euro, halbes Kilo grün. Das importiert fast nie, weil es ist ein bisschen, der Markt ist nicht bereit dafür. Ja? Oder Kaffeebohnen mit CBD drin. Ja? Die kosten auch schon ein bisschen mehr. Und dann, solche Sorten kennen wir vielleicht hier nicht. Aber die Möglichkeit und Potenzial, was hat Kolumbien, es ist, ja, würde ich sagen, unendlich, weil
was vom Geschmack her. Was ist dann aber für dich sozusagen, ich meine, du bist ja nicht nur ein Kaffeeliebhaber, du musst ja auch an das Wirtschaftliche denken, du willst ja auch damit Geld verdienen. Ja.
Ja.
Wie kriegst du diesen Spagat hin zwischen, ich möchte einerseits Geld verdienen und habe einen bestimmten Kunden, das heißt, du musst ja den Kaffee auch ein bisschen so machen. Einerseits willst du den Kunden irgendwo hinbringen, ihm die Möglichkeiten eröffnen, was Kaffee kann.
Ja.
Und andererseits musst du ihn aber auch verkaufen. Ja? Und wir beide kennen es ja von uns selber. Wir haben beide sehr große Schwierigkeiten mit wenn es anfängt, irgendwie wenn es ins Fruchtige geht, wenn es ins Säure geht. Ja?
Ja.
Wir verstehen natürlich, wir sind ja nicht blöd, wir verstehen es
zwar. Ich schon ein bisschen manchmal.
Wir verstehen ja, dass da natürlich ein wahnsinnig tolles Spiel anfangen kann.
Ja, ja,
ja. Mit Geschmäckern und allem. Ja? Und wir haben es auf so einer Messe, habe ich ja mal Blaubeere und Bananenkuchen schmecken können im Kaffee und ich fand es. Ich würde es jetzt nicht jeden Tag trinken wollen, aber ich fand es wahnsinnig faszinierend, dass derjenige mir gesagt hat, pass auf, du wirst da drin erst Blaubeere schmecken und dann kommt Bananenkuchen hinterher. Und dann trinkst du das und du schmeckst es. Ja? Die Möglichkeit ist natürlich faszinierend, ne? Aber wie kriegst du es hin? Wo findest du die Kunden? Wie viele Kunden sind bereit, dafür, erstens das, erste Frage, wie viele sind bereit dafür, sich darauf einzulassen? Und zweitens, wie viele kriegen das dann überhaupt hin, diese Noten auszubekommen? Weil da ist ja der nächste Ding. Wir machen ja, ich empfehle oft Freunden von mir Cafés, wo ich dann hinterher schmeiße, so die Argumentation, das ist ein sehr verzeihender Kaffee. Verzeihend insofern, dass wenn du da ein bisschen Fehler machst, mit dem Mahlgrad oder mit Temperatur, so,
ja, ja,
dass der das dir verzeiht und trotzdem gut rauskommt und trotzdem trinkbar ist. Ja?
Ja, ja.
Was bei einem Spezialitätenkaffee, glaube ich, wenn da ein Faktor, wenn du hast ja vorhin schon beschrieben, wenn da ein Faktor daneben haut, kann das furchtbar schmecken und dann denkst du, ah, das ist kein guter Kaffee. Liegt nicht am Kaffee, sondern es liegt das von diesen Faktoren, wie kriegst du das hin, da eine Kundschaft für zu bekommen, gerade in dem Segment, wo du dann gerne unterwegs bist.
Ja, ich glaube, für die Kaffee gibt es, genau wie bei andere Branchen, verschiedene Kunden. Und dann, wenn du in der Branche bist, als Verkäufer, als Berater, solltest du gut deine Kunden beraten können, damit die Person eigentlich bekommt einen Geschmack, was bei dieser Person passt. Muss nicht unbedingt sein, wie ich das besser finde. Und dann, es gibt bei der Kundschaft von dem Kaffee Leute, die keine Ahnung über Kaffee haben, und nicht haben wollen, aber trinken Kaffee. Es gibt Leute, die haben ein bisschen mehr Ahnung, aber die trinken schon ein bisschen wegen Marketing, wegen Sozial, wegen ein bisschen sozusagen mit den Kollegen zeigen, aber es ist auch nicht unbedingt interessant. Dann kommen Leute, die sind Coffee Lovers, finden ein bisschen mehr in den Kaffeesinne, suchen ein bisschen und dann geht es um Geschmack am Ende, weil diese kleine Prozent von Leuten, die wissen über Kaffee, können Kaffee zubereiten, verstehen und suchen krasse Kaffees, es ist ganz klein. Und das ist eigentlich interessant, aber nicht unbedingt mein Publikum. Aber nicht unbedingt mein Publikum, weil diese Branche ist so klein. Ja? Und mir ist wichtiger, dass eine Person versteht, was ich bringe von dem Kaffee, probiert den Kaffee bei mir, macht er so zu Hause, genau wie er den Kaffee macht, einfach, simpel und ihnen schmeckt. Ja, aber wenn die Person mir sagt, ja, ich mache ungefähr so und so eine Espresso-Maschine, ich werde vielleicht keine helle Röstung anbieten mit einer krassen Note, weil es ist vielleicht nicht für ihn. Und deswegen sollte für die Person anpassen. Ja, muss nicht jeder Person dasselbe mögen. Und deswegen finde ich, es liegt viel an die Berater, an die Person, die das verkauft. Und bei meinem Fall, ich finde, mein Publikum oder die Leute, die ich zum Beispiel suche, sind die Leute, die eigentlich Qualität über Preise, über den Preis dann mehr liegen, ne? Also die wollen mehr Qualität, da die sind bereit, das zu zahlen. Und das finde ich noch interessant, weil genau das ist, was ich suche. Und dann ich frage die Leute nicht nur, willst du Kaffee hier, ne? Wie bereitest du deinen Kaffee vor? Wenn die Leute mir Kaffee kaufen möchten, ist für ein Geschenk, ein Kollege kommt und so. Ich frage immer, was für eine Maschine oder Methode hat dein Kollege? Nein, aber wir brauchen gemahlen. Ich verkaufe keinen Kaffee gemahlen, wenn für Espresso-Maschine ist, oder wenn für andere Methode ist, aber ich weiß nicht welche. Ja? Ich muss einen Punkt haben. Weil, wenn, egal welcher Kaffee ist, dann kannst du überall kaufen.
Das ist aber ein Riesenrisiko, was ich ja meine. Wenn jetzt einer sagt, ich will geschenken und du verkaufst dir einen Kaffee, der möglicherweise, wenn du ihn zubereitest, wirklich ein toller Kaffee ist. Ein tolles Erlebnis. Hey, das kommt bei dem an, der schmeißt das in seine, was auch immer, Methode da rein. Und das kommt. Das kann ja fast, also die Möglichkeit, dass es schlimm endet, ist ja sehr größer als die, dass es gut endet.
Genau. Und deswegen, bei allen Leuten, die mir schon Kaffee kaufen, aber ich merke, die wissen nicht so viel, es ist ein Geschenk und es geht mehr um die Marke, weil die wissen sozusagen Luxuskaffee verkaufen. Und dann kommt diese Publikum, die nicht so viel Ahnung hat und nicht sehr dieses Risiko, weil ich schon erlebt habe. Ich gebe dann auf keinen Fall einen teuren Kaffee, ich gebe meinen günstigsten Kaffee, ich nenne das so einen Einsteigerkaffee sozusagen. Ja? Mhm. Und da ist es auch nicht so viel, finde ich es schwierig, das zu machen, weil es ist ein Klassiker, es ist schon ein bisschen, so wie das Rost ist, mehr so für Espresso, nicht dunkel, sondern Medium, mache ich schon einfacher für jede Methode. Ja? Die Person kann das schon als Filter trinken, kann die Person auch als Espresso trinken, es ist kein Problem. Aber klar, das Risiko steht immer da und es gibt genauso Leute, die egal was sie bekommen werden, dann voll mit Sirup und Milch hauen und dann es ist auch egal. Aber im Endeffekt versuche ich, dass einfach für die Person ist und dass es schmecken wird. Weil wenn du gute Kaffee hast und die Leute haben noch nie richtig Kaffee probiert, es ist sowieso neu für die Person. Und viele Leute in Deutschland haben noch nie richtig Kaffee probiert. Die sind gewohnt an den schlechten Kaffee, was wir draußen finden, und voll mit Zucker, weil es schmeckt bitter und eklig. Wenn die so einen Kaffee probieren, dann ist es anders. Aber klar, kommen die Tipps, kommen die Beratung, und ich finde, das Risiko ist immer da. Und ich versuche, alle Leute mit dem niedrigsten Kaffee, was ich habe, sozusagen in Angebot. Ja, genau. So.
Das hört sich ja. Das ist gut, jetzt schon, bevor ich nur eben die Zeit, dass ich das wieder an dich zurückhebe.
Was denn, wenn ich einfach was sagen will?
Da kriege ich nämlich hier Ärger von meiner Frau.
Willst du jetzt die Werbung reinschalten?
Nee, ich war in so einem Frageflow, weil ich hatte wirklich. Mich haben Sachen interessiert.
Ja, mich auch. Weil es hört sich jetzt so an, als ob du mehr ein Kaffeeberater bist. Ne? So, ne? Also du gehst auf den Kunden individuell ein. Wie kriegst du das denn hin? Also ich meine, du hast ja jetzt auch gesagt, in Kolumbien mal so viele Möglichkeiten, verschiedene Varianten da ranzukommen, aber du kannst jetzt nicht 1000 verschiedene Sorten anbieten. Ne?
Genau.
Du hast du jetzt 4, 5
ja.
feste, was ja immer dann auch, was funktioniert bei euch, was ihr sagt, okay, das, diese 5 Varianten, die bringen wir an den Mann, dafür ist das Publikum da, das ist natürlich eine gewisse Erfahrung natürlich auch, ne?
Ja,
die man
ja.
machen muss. Und dann vielleicht mal zwischendurch so was ganz Besonderes oder so. Ist es so?
Ja, ich habe im Moment 4 Sorten und ich versuche immer 3 bis 4 Sorten da zu haben, von allem, was ich zum Beispiel importieren dürfte oder könnte. Aber ich lege zum Beispiel auf eine Linie, die Klassiker ist, und das ist die Royal, was ich habe. Und da geht in die Richtung so die Espresso, was die Leute normalerweise trinken. Ich versuche das so zu rösten, dass schokoladig und süß bleibt. Dann kommen andere Art von Espresso, ein bisschen sozusagen clean, interessant, keine Säure, aber schon, du merkst, dass der Geruch und Geschmack, es ist auch ein bisschen so aromatischer. Ne? Und das ist die Art zwei Espresso, was ich habe. Und dann habe ich zwei für Filter und fertig. Und die anderen zwei für Filter, da die für Filter sind und ein bisschen hellerer Rostung sind, versuchen da diese Wow-Effekt von den Leuten rausholt, dass die einfach anders ist, was du bis jetzt in deinem Leben probiert hast. Egal welche. Und das habe ich schon erlebt bei den deutschen Meister hier oder Leute, die mich kennen, wenn ich einen Stand habe, die kommen zu mir Kaffee probieren und sehen, was ich jetzt dabei habe. Aber weil klar, es ist etwas, was die selber nicht importieren, weil es schon ein bisschen teurer ist und es schwieriger vielleicht rauskommt. Ne? Aber ich versuche immer das zu haben, zwei Sorten, damit die Leute so ein bisschen probieren, was ist Colombian Coffee, was ist ein guter Espresso, was ist eine gute Röstung, und dann das war für Filter, für die Leute, die vielleicht schon ein bisschen mehr Ahnung haben oder das probieren möchten. Klar, weil klar muss man nicht unbedingt Ahnung haben, aber wenn du eine gute Sorte hast, kannst du in eine Filtermaschine diese von 20 Euro reintun und wird auch besser schmecken, als wenn du egal welche Pulver auch da reintust, weil der Stoff macht den Unterschied. Aber immer diese 4 Sorten, also es war hell, es war medium dunkel, aber ja.
Was muss denn deine Kundschaft mitbringen? Also, beziehungsweise. Ja, also
Kreditkarte, Visa, PayPal.
Das hört sich jetzt schon so an, als ob du natürlich so ein. Du bist Berater, aber du erwartest schon auch so ein gewisses Bewusstsein, sag ich mal, für deinen speziellen Kaffee, ne? Oder nicht? Also, ja. Die Leute, die zu dir kommen, die ich würde mal sagen, die wissen schon, dass es einen Unterschied gibt. Ja, die kommen nicht zufällig zu dir und sagen, was hast du denn gerade im Regal, oder?
Ja.
Und also fragst du dann, klar, du fragst wahrscheinlich die Standardsachen ab, was hast du für eine Mühle oder was für Möglichkeiten hast du zu Hause? Oder ja, machst du nur mit Herdkanne? Was würdest du einem raten, der jetzt sagt, ich hab hier nur so von Bialetti so ein Ding?
Aha.
Wird er bei dir auch bedient oder kann er gleich wieder gehen?
Nee, ich finde, jede Person hat immer die Möglichkeit, etwas Gutes zu bekommen, wenn die Person das möchte und dafür bereit ist zu zahlen. Ich finde, gibt es genug Leute, die wollen das Beste, aber kostenlos, verstehst du, oder ganz billig. Und dann, ich finde, wenn eine Person richtig Wert legt auf den Qualität, statt den Preis und so zu denken, wie die meisten denken, dann, es ist für mich, die macht das gerne, ja, so zu fragen, wie trinkst du Kaffee, wie gefällt dir den Kaffee, also wie ist bei dir, also so diese Bedeutung, was hast du zu Hause für Methode, dann kann ich schon empfehlen. Und ich gebe ein paar Tipps sogar für die Methode, zum Beispiel die Bialetti ist eine von der besten Methode und flexibelsten, was du eigentlich haben kannst, ja. Kannst du dunkle Roastung, mittel, hell, es ist richtig gut, die Kanne von der Bialetti. Aber gibt es ein paar Tipps, dass die Leute vielleicht nicht kennen, sogar Italiener kennen das nicht, ja, viele machen das mit kaltes Wasser, heißes Wasser ist vielleicht besser, und dann, ich gebe immer so ein bisschen Wert, ja, damit die Leute nach Hause gehen und haben vielleicht was Neues gelernt, aber im Endeffekt sollte es einfach sein, weil so, damit die Leute das probieren, ich mache das nicht so kompliziert, weil es bringt nicht, dass ich tausend Sachen erkläre, wenn die Person kein Interesse hat, sie will nur Kaffee, dann gebe ich nur Kaffee, ist kein Problem, ja, aber so versuche ich das so zu handeln.
Das ist gut.
Und wir kämpfen ja auch noch immer mit uns, ne? Wir haben, oder nicht?
Was?
Ja, zuzulassen, uns einzulassen, ja.
Auf?
Ja, auf was anderes als einfach nur so eine Art, ich nenne es jetzt mal Warmmischung oder sowas, ja? Wo, ja.
Ja, also ich sag mal,
ganz beliebt ist ja immer dann, wenn man liest, Karamell, Schokolade, keine Säure, das ist sozusagen das, wo wir erstmal drauf achten. Ja?
Weil
ich weiß schon, wenn ich mit Säure und fruchtig ankomme, da kriege ich schon Ärger her.
Ja, aber vielleicht bin ich nicht bereit. Oder ich muss ja nicht bereit sein für was anderes, oder?
Doch.
Ja, ich finde, es ist so wie ein Ritual. Du nimmst Kaffee und dann du genießt es in deiner Art, wie du das normalerweise genießen kannst. Weißt du, es ist so.
Ja, aber
wie
du wirst ja nie rausfinden, was Kaffee kann, wenn du nicht dich auf die Reise begibst.
Ja, aber es ist so, wie er sagt, muss man so irgendwie bereit dafür sein und Bock drauf haben. Weil wenn du zu bist, weil vielleicht hast du andere Prioritäten im Leben, ist auch okay. Sport. Muss man nicht so Kaffee-Freak sein oder voll nerd in der Richtung, dass du viel darüber weißt und liest, weil das ist ganz kleine Publikum, ne? Ganz kleine
Menge. Ich glaube auch, wenn du Bock drauf hast, verschiedene Sachen rauszuschmecken, ja, eben, und auf sowas, ja, und du findest es super, ist, oh, guck mal, ich schmecke jetzt hier.
Aber wenn du Käsekuchen haben willst, dann holst du einen Käsekuchen. Und trinkst nicht Kaffee.
Also, wie meinst du das?
Ja, du brauchst jetzt den Käsekuchen nicht schmecken im Kaffee. Dann holst du den Käsekuchen.
So. Nein, ja, nee, ich meine wirklich, dass wenn es einem Spaß macht, dass man eben besondere Geschmäcker da rausschmeckt oder das möchte, dann ist es doch okay. Aber ich gehöre vielleicht noch, sag ich mal, nicht unbedingt dazu, dass ich jetzt irgendwelche Beeren oder sowas da oder brauche, ja?
Ja,
einfach,
ja,
aber das ist gar nicht abwertend gemeint. Es ist einfach so, ich habe so einen Geschmack und für mich ist es okay.
Ja.
Lass mal stecken.
Da bin ich vielleicht falsch hier in dieser Runde, aber.
Nee, ich finde, es ist voll in Ordnung, wenn eine Person zum Beispiel nicht so viel das unbedingt möchte, weil du so diese rausfindest und so alles. Weil es ist wie bei Wein. Also, du kaufst den Wein und vielleicht hast du zwei, drei verschiedene probiert, weil so der Unterschied. Aber wenn du in den Weinladen gehst und willst du ein Geschenk machen und probierst du 100 Wein oder Weinverkostung, ist eine ganz andere Sache. Und dann. Es ist verschieden, ja. Muss nicht unbedingt der Beste auch perfekt sein.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ja. Also auch sowas passiert in meinem Leben, ja. Neulich war ich auf einer Hochzeit und es gab einfach nur Kaffee in French Press, ja. Und die trinke ich normalerweise nie, ja. Ich finde es irgendwie, naja. Aber es gab keine andere Möglichkeit und ich sollte das auch noch zubereiten. Dann habe ich gesagt, ja, du kennst dich aus dem Kaffee. Ich habe keine Ahnung, wie das halt bedienen soll, ja. Ich habe einfach Pulver reingemacht und dann runtergedrückt irgendwie, ne, ohne jetzt zu wissen, Temperatur des Wassers und wie lange. Und das war ein bisschen so noch Gefühl. Ja. Letztendlich habe ich den Kaffee getrunken in dieser Runde an diesem Tag und es war einfach gut. Ja, das, was ich meine.
Ja.
Ich habe jetzt keinen Espresso in dem Sinne aus meiner Maschine vermisst. Und es war ein Erlebnis, wo ich sage, okay, stimmt. Gibt auch andere Möglichkeiten. Ja. So kommt es dann vielleicht zu mir. Aber jetzt so mich auf die Reise begeben, zu sagen, ich möchte jetzt direkt mal was Neues schmecken. Also auf dieser Kaffeemesse, auf der wir waren, ich muss ehrlich sagen, es graut mir noch ein bisschen, ehrlich gesagt, ich habe diesen Geschmack noch im Kopf, ja, weil es einfach zu viel war. Es war zu viel Kaffee und es war zu viel.
Säure.
Ja, und es war zu viel so Filter hier, wir Filter da. Und,
abgefüllt,
ja. Oh, du musst aufpassen, du bist schnell einfach. Der Geschmack ist dann
sättigend.
Durch. Sättigend, ja. Aber was ich jetzt noch eigentlich noch fragen wollte: Ja, wir sind jetzt, du bringst Kaffee aus Kolumbien, ja? Du hast ein Unternehmen. Du berätst, aber wie findet man dich denn? Du hast ja keinen Laden, oder? Oder hast du einen Laden, wo man dich mal trifft, einen Platz? Oder bist du nur auf Messen unterwegs? Oder einfach online erreichbar? Oder wie funktioniert denn das bei dir?
Ich habe im Moment nur den Online-Shop. Ich war schon auf der Messe, auf ein paar Events, auch mit Cocktail-Event und meinen Kaffee. Und ich war auch schon hier in Freiburg in einem Laden. 8 Wochen habe die Leute dort ein bisschen geholfen, aber mit meinem Kaffee sozusagen. Und normalerweise suche ich immer noch ein Lokal für mich, aber bis jetzt noch keine gefunden, die mir wirklich sozusagen passt. Wegen Preis, wegen Größe, wegen Location, alles. Aber das ist die Idee, dass ich die Möglichkeit habe, die Leute anzubieten, sozusagen eine kolumbianische Experience, Erlebnis so zu haben, weil es ist nicht nur der Kaffee, ne? Manchmal ist es die Begleitung. So hast du einen Cheesecake, aber Cheesecake gibt es in Deutschland, in Spanien. Was ist ein Rezept, das ein bisschen für diesen geilen Kaffee passt? Und das ist, was ich zum Beispiel auch entwickle. Oder kolumbianische Brötchen und alle diese Sachen, das will ich schon in einem Laden haben. Es ist der Plan. Im Moment steht nur bei Events oder online. Das ist, was ich im Moment.
Wie berätst du denn online? Also die Leute schreiben dich an oder wie? Oder
ja,
macht ihr so FaceTime-mäßig oder macht ihr viel E-Mail unterwegs und du fragst ab?
Nee, ich habe versucht jetzt mit den Social Media ein bisschen höher zu gehen, so Instagram, TikTok. Und wenn ich ein bisschen mehr postet und ein bisschen mehr präsent bin, dann, ja, es gibt Leute, die mir bestellen aus Hamburg, Münich, aus Berlin. Hm. Die klar, Leute, die ich kenne, normale Kunden, die schauen die Webseite und dann bestellen. Und die schreiben direkt in der Webseite, also machen die Bestellung und dann ich bereite das vor und ich versende das. Mhm. Ja, im Moment ist es so. Klar, Kollegen, Freunde von Freunden aus Paris, aus Italien haben mir auch bestellt, aber ja, die machen per WhatsApp oder per Instagram, weil die schon Bekannte von Bekannten sind. Aber die Kunden, die ich kenne, ganz normal durch die Webseite bestellen.
Ja. Kann man ja mal schnell nochmal nennen, wie heißt die Webseite?
Wie heißt?
Ja.
Es ist, ich habe zwei Domains gekauft, da steht ColombianCoffee mit K.de und Kolkoff.de. Auf eine von beiden. Am Ende kommt auf denselben Landingpage.
Das verlinken wir natürlich. Ja. Für die Folge. Ja. Was würdest du jetzt rein? Du bist ja hier bei uns, du hast ja mit vielen Leuten oder viele Leute um dich rum, die trinken jetzt, die drücken auf den Knopf und dann kommt ein Kaffee raus. Ja.
Ja.
Also du redest von unserem Alltag, ja?
Von einem Umfeld, im normalen deutschen Büroumfeld zum Beispiel. Ja. Was würdest du denen jetzt raten, wenn die sagen so, hey, wäre bereit oder ich würde mich dafür interessieren, da den nächsten Schritt zu gehen? Was wäre der nächste Schritt, ohne jetzt sich auch jetzt für Tausende von Euro irgendwie eine Maschine zu kaufen oder sowas? Was würdest du raten? Was sollte man als erstes machen, wenn man jetzt anfangen will, mal sich ein bisschen auf eine Reise zu begeben, was Kaffee anbetrifft?
Für eine Person, die normalerweise einen Vollautomat hat, genau. Zum Beispiel.
Oder sagt er gleich, für eine jungfräuliche Person, die sagt, ich möchte jetzt Kaffee. Ja doch, die möchte jetzt auf die Kaffeereise gehen. Ja, so.
Ja,
aber der hat nicht jeder einen Vollautomaten. Sondern du bist einfach zu Hause, du bist, keine Ahnung, du bist 17, 18, 19.
Die meisten haben aber entweder haben sie so ein Espresso-Ding, wenn ja. Sie Kaffee trinken.
Also bei mir war es so, als ich den ersten Kaffee, den ich getrunken habe, das war, mein Vater hat einfach so eine Filter,
ja.
So eine, weißt du, wo da heißes Wasser oben reinkippt.
Ja,
oder,
ja.
Und dann läuft es also durch und dann läuft es in die Kanne und die Kanne steht dann den halben Tag auf der warmen Platte und dann trinkst du das Ding so.
Ja,
so
ja.
Kommt vielleicht, so kam früher, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber so kam ich.
Kaffeewelt nennt man
ja,
in Deutsch.
Ja.
Ja, so kam ich mit Kaffee in Berührung. So. Und der zweite Schritt war dann eine Bialetti oder so. Ja?
Ich glaube, es gibt viele verschiedene Methoden, um einen Kaffee zuzubereiten. Aber im Endeffekt, wenn dir interessiert, wirklich, wie will ich einen guten Kaffee, einen leckeren Kaffee, einen besseren Kaffee, dann ist es fast egal die Methode, weil die Methode ist da. du bist die Person, die diese Methode ein bisschen dann steuert. Das heißt, ich will einen guten Kaffee, das Erste, vielleicht was du haben sollst oder was du machen solltest, ist ein bisschen zu lernen, wie erkennst du einen guten Kaffee, wenn du das kaufst. Weil dieser Stoff macht den ganzen Unterschied. Du kannst eine Methode wie die Melitta-Filter für 20 Euro haben oder kannst du eine Hebel-Espresso-Maschine von Marzocco oder Victor Arduino von 20, 40.000 haben. Aber wenn du scheiße Kaffee hast, die Maschine kann nicht so viel machen. Dann erstmal einen guten Kaffee zu finden, ja, dann beraten lassen oder lesen oder ja, einen guten Bohnen dann zu finden. Ja, nicht nur die schöne Verpackung oder ein Siegel oder ja.
Was würdest du sagen, preislich, wo fängt ein guter Kaffee, was denkst du, muss ein guter Kaffee?
Ich glaube, wenn die Person, die das exportiert und so, hat große Menge, konnte trotzdem schon auf die, würde sagen, oh, vielleicht zwischen 28, 30 Euro Kilo konnte sein, schon ein guter Kaffee sein. Ja.
Aber da fängt es an.
Da fängt es an, ja, weil die Qualität von dem Kaffee ist auch relativ. Ne? Ich kann ja sagen, ne, diese von 20 Euro schmeckt mir das Beste, so, aber deine Zunge geht bis diesen Punkt, deine Erfahrung geht bis dahin, du kennst dich anders oder bist geschlossen und für dich perfekt ist 20 Euro. Du brauchst nicht mehr zu zahlen. Gibt es auch. Aber für mich würde ich sagen, ab ja, 25 könnte sein, habe ich schon auch einen Kaffee probiert, hier die Leute, die viel importieren, konnte gut zubereitet werden, aber würde ich sagen, ja, ungefähr die 30 Euro, zwischen 25, 30, ab die fängt an schon die Qualität von Kaffee. Es ist nicht so unbedingt florale Noten oder solche krasse Kaffee, aber kann man trotzdem gute Kaffee finden, gute Kaffeesorten, die nicht verstreckt wurden, ne? Die teure Bohnen.
Ja, aber was ich ja immer wieder versuche, den Leuten zu sagen, die kaufen sich ja meistens, rennen die irgendwo in einen Elektro-Großhandel und dann kaufen sich meistens einen Vollautomaten.
Ja.
Und denken, das ist schon der nächste Schritt eines guten Kaffees. Ja? Ich habe ja einen Vollautomaten zu Hause.
Weil der Brad
dann wäre doch, ja, es doch eigentlich besser, denen zu sagen, okay, guter Kaffee als Basis, aber was würdest du dann sagen? Hol dir eine Bialetti, hol dir einen French Press oder hol dir einen Filterkaffee? Das sind ja beide, alle drei Sachen, die preislich absolut easy zu bekommen sind.
Ja, ja, ich glaub, das liegt viel an dem Lebensstil von der Person. Ja. Diese Bedeutung vom Kaffee her und Geschmack, was du erwartest. Weil in der Bialetti oder French Press hast du viele Öle von dem Kaffee. Ja? Die sind nicht filtriert, gibt es kein Papier dazwischen. Es ist ein bisschen stärker, weil der Körper von dem Kaffee, es ist mehr Honda im Mund, du merkst viel mehr diese Öle. Und dann, viele Leute denken, es ist gesünder. Klar, hast du mehr Öle von dem Kaffee, ist auch gut. Aber manchmal, die Leute haben keine Zeit. Und für die bedeutet Kaffee einfach etwas Schnelles oder einfach, ich will nicht dran denken. Ich will währenddessen vielleicht ein Buch lesen. Das hat viel mit dem Lebensstil. Eine von meinen besten Kunden hat Vollautomaten. Und die haben viel, viel Geld. Aber viel. Millionen. Die haben hier in Freiburg Millionen. Die wollen ein Penthouse. Die kaufen mir jeden Monat 2 Kilo Kaffee. 180 Euro. Und die haben ein Vollautomat. Ich war bei denen, habe ich gesagt, perfekt. Du kannst mit dem Vollautomat einen guten Kaffee haben. Schauen wir. Habe ich den Kaffee gebracht, haben wir zubereitet. Und die lieben diesen Kaffee. Und die kaufen jeden Monat das. Und die müssen nicht eine Bialetti oder French Press oder so. Weil die haben keine Zeit vielleicht dafür. Die haben viel zu tun. Die sind immer unterwegs, immer sind Businessleute. Und dann ist passt auch. Weißt du, weil was soll ich denn sagen? Komm, mach in Chemex. Weil die haben keine Zeit. Und der Kaffee für den bedeutet das. Die trinken 2, 3, 4 Tassen am Tag. Weißt du? Deswegen, es ist in Ordnung, wenn du das willst oder du kannst, weil genau, liegt nicht am Preis, sondern am Lebensstil. Ein French Press vielleicht braucht ein bisschen mehr Zeit, aber auch nicht unbedingt viel zu wissen. Kannst du mit Scope und deine Tasse Wasser messen, brauchst du nicht eine Waage, kann auch einfach sein. Aber die Bialetti ist auch ein bisschen mehr traditionell, ne? Und dann ist so mehr dieses Espresso, die Menge, was rauskommt. Und es ist auch interessant, dieser Druck von der Bar, was die Bialetti hat, auch ein bisschen anderer Geschmack wegen dem Druck. Und dann ist es auch Geschmackssache und Lebensstil. Weißt du? Also da muss man schon ein bisschen wissen, was die Leute
Aber möchte. Wir sehen uns einig, dass man selbst mit diesen günstigen Methoden, Filter, French Press, Bialetti, eigentlich, würde ich jetzt behaupten, und du kannst mir sagen, dass ich da falsch bin, einen besseren Kaffee rausholen kann als von einem Vollautomaten.
Ja, ja, da hast du mehr Einfluss. Da hast du schon deine ganze vielleicht Geschmackrichtung besser hinkriegen. Weil klar, bei allen kannst du den Malgrad besser beeinflussen als bei Vollautomat. Da hast du 1, 2, 3 fertig. Kannst du nicht so viel. Ja? Oder ein bisschen drehen, aber gibt nicht so viele Möglichkeiten. Ja? Bei den anderen Temperaturen, bei den Dingen kannst du nicht. Manche Vollautomat vielleicht haben, so wie manche Espressomaschinen haben die Möglichkeit von Temperatur, andere nicht so viel. Genauso kannst du bei den anderen die Malgrad, dann die Temperatur, dann die Menge von Kaffee und von Wasser viel besser als bei den Vollautomat, weil da hast du Optionen 1, 2, 3, 4 fertig. Entweder Temperatur oder Malgrad oder Menge. Und klar, es ist schon ein bisschen besser, weil ich ein bisschen mehr professionell beeinflussen könnte. Ne? Aber klar, nicht deswegen könnte eine Person nicht trinken, wenn er Vollautomat hat und sagen, nee, lieber nicht, sondern es ist eine andere Option, würde ich sagen.
Du bist sehr, sehr gnädig, ja. Ich finde ja, wenn einer einen Vollautomat hat, dann braucht er auch keinen guten Kaffee. Also es ist sogar so, dass ich schon mal, ich meine, du hast jetzt gesagt, man kann den guten Kaffee da reinmachen, aber selbst derjenige, der bei uns die Kaffeemaschine dort wartet, ja, ja. Vollautomat im Büro, hat gesagt, du brauchst in so eine Maschine keinen guten Kaffee reinschmeißen. Weil ja. Brauchst du nicht.
Ja.
Ja. Weil das kann die nicht verarbeiten.
Ja, klar.
Die kann aber nicht das Potenzial des Kaffees.
Genau, das stimmt. Es ist so, wie wenn du einen Burger von einem Vollautomat kaufst. Ja, kann schmecken, aber nicht deswegen ist ein guter Burger. Ja? Wenn du mehr beeinflussen kannst, ist besser. Aber wenn eine Person sagt mir, ich will einen guten Kaffee zubereiten, ich bin offen, einen guten Kaffee zu kaufen und so, welche Maschine, ich würde kein Vollautomat empfehlen. Auf keinen Fall, verstehst du? Weil die mir die Möglichkeit, was würde ich empfehlen. Aber wenn die Person schon das hat, dann schauen wir, wie kannst du von dem, was du hast, etwas Gutes rausholen. Dann ist andere Richtung, klar. Aber von Empfehlung her, ja.
Aber dann kratzen die sozusagen, das muss denen ja auch bewusst sein in dem Moment, du verkaufst einen tollen Kaffee und die kratzen nur an der Oberfläche von dem, was möglich wäre mit dem Kaffee.
Ja, ja.
Sind genau. Dann trotzdem noch zufrieden, weil es immer noch besser ist als ein schlechter Kaffee?
Ja, 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 klar, das schon. Aber gibt es keinen. Ja, ja, teilweise schon. Und sogar habe ich Kunden, die auch manchmal, ja, ja, die will ein bisschen Zucker. Es ist gewohnt, sagen so, schade, aber was soll ich denn machen? Also, deswegen, so weit wie ich die beeinflussen kann, werde ich es tun. Wenn eine Person mich fragt, dann habe ich zum Antworten eine Empfehlung. Ja? Und wenn eine Person sagt mir, ja, wenn ich einen Laden habe, so wie mein Bruder, er hat keinen Zucker im Laden, er bietet es nicht an. Es gibt keinen Zucker. Und dann, wenn du Zucker willst, kannst du überall finden, aber hier nicht. Und das würde ich auch hier machen. Ja. Nee, du kannst, so wie ein guter Laden, der Koch macht dir ein Fleisch so, er macht das so. Er hat dich nicht gefragt, wie willst du das? Nein, er macht das so. Du kannst probieren und sagen, geil, lecker oder nee, gefällt mir nicht. Kann ich das ändern lassen? Nein, okay, fertig.
Aber ich habe schon kleine Erfolge erlebt. Vor kurzem hat eine Arbeitskollegin zu mir gesagt, du, ich trinke jetzt Espresso, habe ich gelernt, ohne Zucker zu trinken. Und der schmeckt mir jetzt.
Das habe ich auch gelernt. Ne? Also
es ist ein das, man muss auch den eigenen Körper, die eigenen Geschmacksnerven erstmal entwöhnen von dieser Verzuckerung, ne? Die wir
ja
allgemein haben, ne? Über Lebensmittel. Ne?
Ja, ja. Das ist sowieso, ja. Ja, ja, es ist überall. Also wenn du so viel Salz oder viel Zucker isst oder trinkst regelmäßig, deine Sinne in der Zunge und in den Mund. Es ist anders, die Empfindung, es ist auch anders. Du musst ein bisschen ja zaubern, reinigen, freigeben in der Zeit, damit du wieder eine bessere Empfindlichkeit hast und dann ja besser Geschmack.
Jetzt kann man ja nicht nur, jetzt, damit wir das jetzt noch gesagt haben zumindest, man kriegt ja nicht nur bei dir guten Kaffee, man kann sich sogar noch, du bist auch Personal Trainer.
Ja.
Das hat man schon noch gar nicht gewusst, sonst hätte er mal dich gebucht. Ne? Bei ihm wurde nämlich jetzt gesagt vor kurzem, er macht irgendwie so Konzerte ohne Plan, ja? Er trainiert ohne Plan. Ja? Muss ich euch da mal zusammenbringen?
Es ist ähnlich wie ein Kaffee machen, egal wie. Kann passieren. Könnte am Ende gut schmecken, aber
ja, nicht unbedingt. Schon gut. Also er ja? Sieht ja gut aus.
Ja,
also,
ja, meine, genau.
Irgendwas macht er ja richtig.
Aber es ist genau. Genau, aber da war teilweise davon, es ist, wie kennst du dich selber? Ne? Der Körper ist anders. Was ist dein Ziel? Und dann, wenn du das erreichst, das ist schon gut. Verstehst du? Wenn zum Beispiel du hast keinen über Kaffee und du bekommst einen guten Kaffee, weil du sagst, okay, ich kaufe mir einen guten Kaffee. Er weiß, ich glaube, eine Empfehlung. Und dann mehr so den Kaffee mit Löffel, Wasser auch, egal. Und es schmeckt und machst du jeden Tag gleich. Warum solltest du was ändern, wenn du nicht willst? Wenn du willst, klar, kannst du lernen und es gibt immer
willst
eine.
Du willst du
was ändern? Das ist eine finale Frage, stellst du mir jetzt so. Da leider kann ich gar nicht darauf antworten. Natürlich will ich jeden Tag immer alles.
Hast du jetzt schon. Also wenn du irgendwie jetzt in den See steigst, ja, und dich einer von hinten betrachtet, dann kann man sagen, okay.
Von hinten, ne, danke.
Ja, wie heißt dieses Parfum Blue? Ja, so sieht es aus, also so ein V. Ne?
Ja, ja, aber im Moment zum Beispiel mit dem Kaffee versuche ich auch genau in diese Richtung zu gehen, wenn die Leute in dieser Branche mich fragen, weil der Koffein, es ist schon eine von den besten Supplementen, die am meisten Studien haben. Und dann, was für ein Koffein trinkst du? Die Qualität von dem Koffein ist die Qualität vielleicht deines Lebens oder deinem Tag, weil es geht nicht nur um Kaffee zu trinken, egal wie, oder Koffeintabletten, sondern die Qualität von einem guten Kaffee zu haben, weil da hast du nicht nur Koffein, sondern auch Antioxidanten. Ja? Hast du andere Stoffe drin, die gesund sind. Und besonders wenn der Kaffee hell gerostet ist, hast du dann die chlorogenische Säure, die sehr gesund für den Herz und für den Kopf ist. Verstehst du? Dann hast du schon Qualität und dann das abzubauen durch die Rostung, es ist sozusagen, machen wir den Kaffee noch ein bisschen ungesunder, ja, muss nicht sein, verbrannte Kaffee, es ist sowieso krebserregend, weil es ist verbrannt, ja, und dann versuche ich genau in diese Richtung zu gehen. Und dann, ich trinke Kaffee gerne, aber ich trinke nicht Kaffee, weil ich Energie brauche oder jeden Tag. Ich trinke Koffein, weil es gesund ist und als Genuss. Und wenn ich Sport mache, ich kann mir einen Cold Brew nehmen mit 200 Milligramm Koffein zum Beispiel. Und das ist schon andere Richtung für den Koffein, ne? Weil es ist eigentlich eine ergogenische Hilfe für den Sportler. Und es ist sehr gesund, sehr beforscht und es lohnt sich.
Wann trinkt ein Sportler Kaffee? Ich meine, ich weiß nicht, wie praktizierst du das, Jusha? Das hatten wir ja auch schon mal zum Thema. Koffein im Sport.
Hatten wir.
Ja. Also zumindest, dass es, glaube ich, gar nicht so schlecht ist, einen Kaffee zu trinken vor dem Sport, oder?
Ja, ich empfehle Leute 30 bis 60 Minuten vor dem Sport, am besten 45, 30 Minuten vor dem Sport zu trinken. Und dann, es ist in dem Moment, dass du Sport machst, dass die Koffein in der höchste Punkt in deinem Körper, in deinem Blut ist, wo du am besten so ausnutzen könntest. Und das ist
was
Koffein.
Wie nutzt du das dann auch?
Ja, aber Moment mal. Also
über Wachsein? Ich meine, man denkt ja immer, Koffein hat was mit Wachsein zu tun. Ja?
Genau, genau. Und warum fühlst du dich wach? Weil diese Reflexe von dieser Neuronalverbindung sind besser. Und deswegen zum Beispiel sagen die Studien, dass gegen Alzheimer der Kaffee ist gut. Weil dein Kopf funktioniert besser. Das heißt, dass die Konzentration ist besser. Du bist fokussiert und kannst du bessere Konzentration. Eine was wir am Sport zum Beispiel oft benutzen, wenn wir Kraft oder Ausdauer machen, es ist die Konzentration. Und das gibt dir der Koffein. Dann der Koffein gibt dir in den Muskeln und in den Körper eine längere Ausdauer, weniger Müdigkeit, mehr Kraft. Und dann lässt dich sozusagen wach und fokussiert. Und das ist wichtig, weil wenn wir Sport machen, wenn du gut trainierst, brauchst du Fokus.
Ja, also ich vom Gefühl her würde ich sagen, was du gesagt hattest mit Cold Brew, ja, das geht schon in die Richtung. Ich habe mal eine Zeit lang probiert, hatte ich so ein Heft für Läufer, als ich mich auf den Marathon vorbereitet habe. Da waren auch zum Beispiel solche Shakes, ja, wo dann heißt, okay, jetzt machst du, was war dann da drin? Ich weiß gar nicht mal. Jedenfalls war Kaffee drin. Ich sollte einen Kaffee und dann über Nacht in den Kühlschrank und dann mit Zimt und so noch ein bisschen, weißt du? und Banane noch rein. Also es war schon sehr, es war aber kalt natürlich. Ne? Und ich habe das Gefühl, ja, also ein Espresso trinken und dann zum Sport, ja, weiß ich nicht, ob das so gut funktioniert, aber was so Cold Brew, was Kaltes, kalter Kaffee, kann mir gut vorstellen. Es fühlt sich ein bisschen dünner an, weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Es reagiert anders mit dem Körper, als wenn man jetzt so einen dicken Espresso trinkt. Ja.
Weil wir zum Beispiel, diese Glas ist vielleicht 100 Milliliter ungefähr, und hast du da drin nur Espresso, brauchst du vielleicht ja, 3-4 Espresso, 120 Milliliter. Mhm. Und es ist nicht so gern trinkbar, so viel Espresso. Aber dieselbe Menge Cold Brew hat mehr Koffein. Weißt du?
Ja.
Und es ist angenehmer. Es ist milder. Es ist nicht unbedingt bitter, weil der Cold Brew nimmt nicht so viel Bitterstoffe raus. Und trotzdem guten Koffein. Dann ist auch schon geiler. In Kolumbien habe ich noch nicht so die Cold Brew Produktion, damit du eine Flasche kaufen kannst. Aber das finde ich in der Richtung von dem Sport sehr interessant, was ich auch machen werde. Und in Kolumbien haben wir Bruder schon. Also Cold Brew Flasche ist bei 150 Milliliter vor dem Sport. Es ist super. Und im Alltag, weil klar, in Kolumbien haben wir Städte, wo mein Bruder wohnt zum Beispiel, es ist immer 30 Grad, 35 Grad. Dann kalte Getränke sind vielleicht ein bisschen beliebter als heiße, aber normalerweise gibt es natürlich auch ein Espresso oder einen Kaffee, ein Americano, vor dem Sport auch. Also je nachdem, wie empfindlich du für Koffein bist, aber tatsächlich kann man schon bis 400 Milligramm Koffein vor dem Sport trinken.
Daniel, eine Stunde und 10 sind wir jetzt schon. Ne? Also ich kann mir fast vorstellen, also ich könnte noch weiter fragen, ja, weil ich merke, wir kriegen ja auch Antworten, ne? Wenn ich den User was frage oder er nicht, sind wir schnell am Ende. Ja? Deswegen würde ich fast sagen, es schreit fast nach einer Fortsetzung. Ja?
Ja.
Oder sogar nach einem Format, wo man sagen kann, anstatt dass wir nur alleine irgendwie über was reden, haben wir einfach alleine daneben sitzen. Damit er irgendwie so die Qualität reinbringt von Wissen. Ja?
Ich würde mich sehr freuen, wenn wir die zweite Folge in deinem Café dann
das wäre geil.
Machen könnten. Ne? Das wäre doch toll.
Du baust jetzt aber einen Druck auf, dass wir jetzt, müssen wir warten, oder was?
Natürlich musst du erstmal warten. Dann willst du gleich direkt morgen die nächste Folge reinschmeißen? Das
fängt mir auf der Zunge viel. Ich möchte über Kaffee, Kirschen. Ich möchte
können wir auch eine.
Kaffee, Tee. Ich möchte über ganz viele Themen.
Ja, Daniel Lüstert kann uns auch mal zeigen, wie er einen Kaffee macht.
Könnten wir eine Kaffee machen? Kaffeeverkostung.
Und dabei drüber reden.
Ja, genau. Also, weil das kann man schon. 3-4 Sorten bei jedem so die Gläser und einfach probieren. Das macht man mit dem Löffel.
Ja,
das wollte auch die haben. Die Vita hat gefragt, ob ich das irgendwann hier machen könnte.
Echt, ja? Tatsächlich.
Ja. Statt Sport bei den Betriebs einfach den Kaffee verkosten.
Ja, warum nicht?
Und mein Sohn hat mir geschrieben, am Dienstag sollte ich in der Schule von ihm kommen, auch ein bisschen über Kaffee reden. Für die Kinder, für die Lehrerin.
Das ist Aufklärung.
Ja.
Das ist gut.
Ja, es geht voran, das ist doch schön. Ja, sowas würde mich freuen. Also ich hatte noch nie so Lust auf Cupping, weil, wie gesagt, ich kenne das nur von dieser Kaffeemesse, auf der wir waren in Frankfurt. Das ist schon 2 Jahre her. Das war dann auch im September, ne? War das 2 Jahre oder 3 Jahre?
War Coffee Festival oder war...
Ja.
Weil manchmal, klar, es gibt die Specialty Coffee Branche, aber es gibt andere Leute, wie zum Beispiel Nespresso, die geben dir eine Kapsel von Kaffee, die draußen steht, Strawberry, du probierst und es schmeckt genau nach Strawberry. Und die sind Kaffee, die fusioniert wurden mit dem Strawberry-Geschmack oder der Fermentation wurde mit extra Strawberry und du denkst, wie krass. Und wenn sowas passiert, dann die wird beeinflusst. Die Kaffee haben etwas drin extra. Aber die Kaffeesorten werden nie nach Strawberry. Vielleicht die Noten ganz leicht, weil ja, hat die Aroma, weißt du?
Ja.
Aber nicht unbedingt, weil diese Kaffeesorte nach Strawberry oder Erdbeer schmecken würde. Und das ist auch, was passiert oft.
Ja, also nach 2-3 Jahren wieder wäre ich bereit für sowas. Da damals konnte ich einfach nicht. Da habe ich nur... Ich habe nur den Tisch gesehen und da standen so ein paar Leute drumherum und dann 5-6 Tassen und ich dachte mir so, ich kann keinen Kaffee mehr sehen. Ich will einfach nach Hause.
Es ist ja dieses Jahr wieder und wir können uns ja überlegen, ob wir mal. Warst du schon mal in Frankfurt?
Ja, ich war in Frankfurt, im Coffee Festival, in Berlin, in Milan, in Munich, in der Schweiz. In Hamburg, ich finde es so geil, ich kann jetzt so viel, ich fange ja an zu sitzen, aber ich trinke weiter.
Jetzt war ja gerade in Genua, ne? Große Kaffee.
Ja, ja. Ja, da wurde ich auch eingeladen, aber ich sagte, nee, ich muss arbeiten, ich komme nicht mit, aber war geil. Ja.
Vielleicht machen wir noch mal eine gemeinsame Fahrt dann.
Ah ja.
Schön. Okay,
geil.
Dann, es tut mir fast leid, dass ich das hier jetzt fast schon derjenige bin, der das hier das Ende so ein bisschen eindeutet.
Ja, das Ende ist ein Anfang für mehr, wenn ich es mal so philosophisch sagen darf. Und wir werden Colombian Coffee nicht vergessen mit Daniel.
Ja, ja, cool.
War die Seite nochmal colombiancoffee.de oder?
Ja, ja, colombiancoffee.de. Ja, mit K.
Beides K, beides K.
Beide mit K, ja.
Wieder
ja.
Kaffee.
Ja, ja.
Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen.
Also mir hat sie gefallen, weiß ja nicht, was die anderen denken.
Ja, cool.
Also du meinst den Zuhörer.
Ja, es geht ja erstmal um uns selber, wenn es uns nicht gefällt. Aber nee, wir haben ja schon viel auf den Markt gebracht, was uns selber nicht gefallen hat. Nee. Am Portal, an der Rede, ja. Ja. Wir haben halt auch, wir haben Höhen und Tiefen.
Ich habe heute nicht so viel gesagt, das heißt, du musst auch nicht so viel rausschneiden, das ist natürlich ganz gut.
Das ist wieder ernst. Es tut mir aber auch echt leid, ne? Da ja, ja. Bin ich gar nicht auf Koffein, ja, heute, aber. Wenn ich mal anfange zu labern, dann muss der Jusha eigentlich mich so wegquetschen.
Ja, ein bisschen schneiden.
Sagst du auch, ja, ich fand es jetzt gar nicht so schlimm. Ich habe gern zugehört, weil es war wirklich sehr interessant.
Nee, klar. So,
auch deine Fragen waren sehr interessant, auch mal, deswegen habe ich da auch gern zugehört.
Und ohne eigentlich, dass ich meinen Spickzettel benutzt habe, dass die Fragen kamen aus den Antworten, ja.
Ja.
Fragen entwickelt, so soll es ja sein.
Cool.
Ich glaube, dass viele von denjenigen, die vielleicht schalten ja jetzt welche ein und hören zum ersten Mal unseren Podcast, weil sie dich kennen, ja, und weil sie denken, so, hey, ich möchte, dass der Daniel war da. Und ich glaube, die haben viel mitnehmen können, ja, an Infos über dich, über Kaffee und auch, wie sie möglicherweise und was sie daraus machen können, aus ihrem Interesse daran.
Und wenn du jetzt in Zukunft 5 neue Kunden hast, dann sind es unsere Hörer.
Okay.
Oder wenn du das weißt.
Nein, ist gut.
Mehr haben wir aber nicht.
Ja. Aber wir haben ja auch schon mal einen Kaffee von ihm bekommen. Ja. Ja. Aber wir haben ihn nicht gewertschätzt. Ich gebe jetzt ehrlich zu, ich habe ihn nicht gewertschätzt. Ich würde, wenn du mir jetzt nochmal Kaffee geben würdest, würde ich ihn anders behandeln.
Das ist auch gut. Super.
Dann, vielen Dank.
Auch vielen Dank, Daniel. Ja. Ich war auch dabei, hat mich gefreut.
Ja, cool.
Die nächste Folge, wo Daniel hier ist, jetzt, also wenn die Fortsetzungsfolge,
ja.
Verspreche ich, dass ich mich mehr zurückhalten werde.
Aber nur, wenn Daniel dabei ist.
Okay. Da muss ich jetzt mal kommen.
Sonst willst du das ja auch, du provozierst es.
Ja, stimmt. Ich bin noch happy.
Ich bin Ärger sozusagen, weil es dann heißt so, ey, du lässt du schwätzt die ganze Zeit und der Jusha, der kommt gar nicht zu Wort. Aber wenn ich dann mit ihm da sitze, dann sitzt er so da und dann schmeißt du mir immer nur einen Ball hin und ich muss dann, oder? Ist es schon so?
Wenn du das so empfindest.
Jetzt hier in der
Halbfläche
mich auflaufen.
Ja, genau.
So, wir können das also langsam ausblenden in der Nachbearbeitung, wie auf der Tagesschau, wenn dann die Moderatoren dann noch so nebeneinander stehen und reden, dabei ist der Ton schon weg. Ja. Und du kannst jetzt langsam ausblenden, wenn wir hier so über belanglose Sachen reden,
genau.
Und dann die Musik einlegen.
Trotzdem sage ich jetzt, schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, help me find good coffee. Wir sind immer noch auf der Suche nach dem guten Kaffee.
Genau. Thank you.